Hallo liebe Freunde, Sebastian Stange hier mit einem ganz kurzen Programmhinweis, bevor es mit Wolfgangs Kolumne losgeht. Die dreht sich nämlich diesmal um die Kritik an zwei Kolumnen, die Petra Fröhlich verfasst hat, zur ganzen Hakenkreuz-Debatte und Sozialadäquanz. Das alles wird euch Wolfgang gleich erzählen und genauer erklären. Ich will euch nur darauf hinweisen, dass diese Geschichte mit dieser Kolumne nicht ihr Ende nimmt, sondern dass wir das ganze Thema am Sonntag wieder aufgreifen werden. Da haben wir nämlich nicht nur Wolfgang, sondern auch Petra Fröhlich zu Gast im Sonntagspodcast, moderiert von André. Werden wir da nochmal in medias res gehen. Und jetzt viel Spaß mit Wolfgangs Kolumne.
Am 9.8., es ist ein Jahr her, dass die oberste Landesjugendbehörde den Unfug einsah und Sozialadäquanz auch für Spiele gelten ließ. Die USK wurde angewiesen, Spiele nicht mehr prinzipiell abzulehnen, in denen verfassungsfeindliche Symbole gezeigt wurden, sondern sie im Einzelfall auf ihren Kontext und die Anwendbarkeit des § 86 Absatz 3 Strafgesetzbuch zu prüfen. Nun ist ein Jahr noch kein vollständiger Produktionszyklus für Games, aber es ist allemal ein Zeitraum, der lang genug ist, um ein paar Änderungen in der Grafik und am Drehbuch eines Games vorzunehmen, beziehungsweise ein paar ja meist lediglich zusätzliche Aufgaben für die deutsche Fassung des Spiels zu streichen. Es müssten also mittlerweile schon eine ganze Reihe von Spielen veröffentlicht worden sein, die Hakenkreuze enthalten und von der USK durchgewunken oder abgelehnt wurden. Bei meiner Recherche stieß ich auf genau 4. Davon wurde eines, der Multiplayer-Shooter Postscriptum, abgelehnt. Durchgewunken wurde Attentat 1942 und die öffentlich gezeigte Gamescom 2018-Demo von Through the Darkest of Times. Diese beiden Games waren es auch gewesen, an denen der ganze Schwachsinn des prinzipiellen Hakenkreuzverbotes primär festgemacht werden konnte. Zur Erinnerung, im Fall von Attentat 1942 durfte ein Spiel, das die Verfolgungen durch SS und Gestapo nach dem Heydrich-Attentat 1942 zum Thema hat und von Nachfahren der Opfer entwickelt wurde, im Land der Täter nicht als Game gezeigt werden, obwohl es auf der Maze 2018 den Preis für das beste Spiel bekam. Und jüngst bekam auch eine unverstümmelte deutsche Fassung von Wolfenstein 2 The New Colossus die Freigabe. Ein Spiel, an dem sich damals die Diskussion medienwirksam entzündet hatte, weil Bethesda die deutsche Fassung nutzte, um sich über die damals gültigen Regeln der USK lustig zu machen. Hitler wurde ohne sein sekundäres Geschlechtsmerkmal dargestellt und Herr Heiler genannt. Damals konnte die USK noch auf geltende Regeln und den Umstand verweisen, dass Wolfenstein ja kaum eine historische Aufarbeitung des Themas sei. Dieses Argument galt dann halt bei Attentat und Darkest of Times nicht mehr, die alten Regeln waren unhaltbar geworden. Jetzt könnte man sich also einigermaßen entspannt zurücklehnen und konstatieren, die große Flut an Hakenkreuz-Games ist nicht über uns reingebrochen. Wir sprechen heute noch über genau dieselben Games wie vor einem Jahr. Es scheint auch nicht so, dass die USK dem Thema jetzt völlig indifferent gegenübersteht, denn der Multiplayer-Shooter Postscriptum wurde ja eben abgelehnt. Für die Nazis Partei zu ergreifen in einem Multiplayer-Team, das geht dann auch mit der Sozialadäquanz nicht mehr. Ein bisschen unverständlich also, warum zum Jahrestag der Entscheidung die sonst ja eher nicht zum Alarmismus neigende Petra Fröhlich in der GameStar eine Kolumne verfasste, in der sie diese drei Zulassungen, die Entscheidung gegen Postscriptum erwähnte sie gar nicht, zu einer sehr bedenklichen Entwicklung erklärte. In den Kommentaren eines begleitenden Facebook-Posts nutzte Petra Begriffe wie Büchse der Pandora, behauptete ohne weitere argumentative Unterfütterung, ein reines Multiplayer-Game wie World of Tanks könnte demnächst die entsprechende Freigabe erhalten, obwohl Postscriptum sie eben nicht erhalten hatte. Und stellte die Kolumne auf ihrer Facebook-Timeline mit der Ansage ein, bis 8.8.18 No-Go in Deutschland. Wer da keine faschistische Verschwörung erkennen will, ich schätze Petra aus einer ganzen Reihe von Gründen und ihre großen Verdienste um die deutsche Branche werden auch durch diesen Artikel nicht geschmälert. Aber beim Thema Hakenkreuz in Spielen befindet sie sich offenbar auf einem Feldzug, der ihrer Gedankenschärfe nicht immer gut tut. Schon vor der Freigabe sprach sie sich in einem Kommentar vom Mai 2018, also bereits nach besagtem Amaze-Skandal, prinzipiell gegen Hakenkreuze in Spielen aus. Ein Kommentar, der nicht einmal Ausnahmen für Games wie Attentat oder Darkest of Times zulassen wollte, diese sogar namentlich nicht einmal erwähnte. Solche Weglassungen einer ansonsten immer sehr gut informierten, weil gut recherchierenden Journalistin sprechen zumindest nicht gegen einen kräftigen Bias. Auch sonst ist ihre Argumentation in diesem 2018er Kommentar merkwürdig. Zu Recht reklamiert sie den Unterschied in der Rezeptionsweise zwischen Game und Film, aber danach verliert sich dieses Argument im Ungefähren, reklamiert verschiedene Spielerfahrungen und Weisen für ihre Seite des Arguments, ohne die aber näher zu analysieren. Als würden verschiedene Spielweisen schon eine höhere Affinität für faschistische Propaganda belegen. Sie behauptet, schon die reine Beschäftigungsdauer mit einem Spiel würde einen schärferen Umgang mit der Sozialadäquanz verlangen, ohne dafür eine erkennbar haltbare logische Verknüpfung anzuführen. Ein Argument, das sie dann jüngst wiederholte, ich werde darauf noch näher eingehen. Und sie wischt den Kunstvorbehalt und die Sozialadäquanz mit dem seltsamen und juristisch gesehen eher unhaltbaren Argument vom Tisch. Spiele, die sich, ich zitiere, sensibel und maßvoll mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen und fast schon in die Kategorie Serious Games fallen, also möglicherweise sogar der Lehre dienen könnten, Zitat Ende, seien dann halt ihr Begriff Beifang, der Pech gehabt auf Tag X warten muss, an dem es dann eine gerichtliche Klärung für diese Einzelfälle gäbe. Als würde diese gerichtliche Klärung dann nicht auch normativ für die USK? Als wäre nicht die oberste Landesjugendbehörde mit ihrer Entscheidung einem sinnlosen, weil vom Ausgang her klaren Gerichtsverfahren nur zuvor gekommen. Als wäre unser gesamtes Rechtssystem nicht eines, das Einzelfälle behandelt. Deshalb gibt es Strafrahmen statt festgelegter Strafen. Deswegen werden Notwehrsituationen akzeptiert. Deswegen gibt es überhaupt Gerichtsverhandlungen. Der Einzelfall ist ein Grundbaustein des Rechtsstaates und nichts, was hinter einem Generalverdacht zurückzutreten hat. Beifang zu vermeiden, genau darum geht es einem Rechtsstaat. Und ganz bestimmt dann, wenn dieser Beifang so ungenau und schwammig begründet wird, wie bei Petras Ablehnung der Sozialadäquanz. Letzten Endes scheint es so, dass sie die Verbreitung des Hakenkreuzes via Multiplayer-Spiel fürchtet, das ist sehr legitim, und als Konsequenz ein Verbot für alle Spiele fordert. Das wäre so, als würde man aus dem Verbot eines Kategorie-C-Songs schlussfolgern, auch Babs Kristallnacht zu verbieten, weil es ja schließlich Musik. Das alles war, wie gesagt, vor mehr als einem Jahr. Und die Geschichte entschied aus heutiger Sicht und schon damals für Medienrechtler wie beispielsweise Kai Bodensieg unvermeidlich, anders als Petra das gesehen hat. Jetzt, zum Jahrestag dieser Entscheidung, legt sie nach. Und wenn ich nicht ohnehin vorgehabt hätte, das Geschehen der letzten 12 Monate in dieser Hinsicht zum Thema dieser Kolumne zu machen, dann hätte diese neue Einlassung von ihr ausreichend Gründe geliefert. Aus einem von mir geplanten Rückblick auf ein Jahr Spruchgeschichte der USK wurde auf diese Art und Weise eine Reflexion auf Mindestanforderungen. Und zwar jene Mindestanforderung, die eine gültige Argumentation zu erfüllen hat. Dazu wird es notwendig sein, ab und zu recht umfangreich zu zitieren. Der Artikel hebt wie folgt an. In wenigen Wochen jährt sich ein Jahrestag, an dem das bis dahin unvorstellbare Realität wurde. Seit dem 9. August 2018 nimmt die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle auch Spiele an, die verfassungsfeindliche Symbole zeigen. Zitat Ende. Clever eingeschmuggelt, aber natürlich schlicht unwahr ist die Behauptung, dass da etwas Unvorstellbares Realität wurde. Denn offensichtlich gab es eine breite Diskussion zu dem Thema schon seit geraumer Zeit, was Petra später auch einräumt. Und unvorstellbar war am 9.8.2018 nur noch, dass die alte Regelung dauerhaft Bestand haben könnte. Aber so setzt Petra den Ton und will von vornherein und a priori die Freigabe als das zu verhandelnde Skandalon darstellen, nicht die davor geltende Ausnahme von Games von der Sozialadäquanz. Wer konnte bloß auf diese schwachsinnige Idee kommen? Das ist die Frage, mit der die Perspektive des Lesers eingenordet werden soll. Der Skandal wird normalisiert, die Rechtsnorm des § 86.3 Strafgesetzbuch wird skandalisiert. In der Folge lässt sie knapp die Wolfenstein-Diskussion Revue passieren. Zitat: Der deutsche Wolfenstein-Hitler verlor nicht nur sein Schnäuzbärtchen und bekam mit Herr Heiler eine neue Identität, auch die Story wurde umgeschrieben, Verweise auf die jüdische Biografie des Hauptdarstellers und auf Vernichtungslager verschwanden. Der schlimme Vorwurf an Hersteller Bethesda, dadurch werde das Dritte Reich verharmlost und bagatellisiert. Mein Kollege Christian Schiffer sprach von einem echten Skandal, weil deutsche Geschichte kurzerhand entsorgt werde. Die Welt verstieg sich sogar zu der These, das Spiel leugne den Holocaust. Freunde, mal halblang, wir reden hier immer noch von einem Computerspiel, bei dem man mit Waffen wie dem Laserkraftwerk gegen Panzerhunde und Kampfroboter zu Felde zieht, nicht von einer Guido-Knopp-Doku im Zweiten Weltkrieg. Soweit das Zitat. Hier wird ein Argument aufgebaut, das, um es polemisch zu formulieren, so ziemlich 30.000 Jahre Kunstgeschichte leugnet. Denn schon vor 30.000 Jahren haben Jäger in ihren Höhlenmalereien Tiere nicht realistisch dargestellt, sondern verfremdet. Verfremdung ist elementarer Bestandteil jeder Kunst. Ich möchte hier nochmal besagten Paragraphen des Strafgesetzbuches zitieren. Absatz 1, nämlich die Strafbarkeit der Verbreitung verfassungsfeindlicher Propagandamittel, gilt nicht, wenn das Propagandamittel oder die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient. Es muss also, Wolfenstein 2, gar nicht um etwas anderes gehen als Kunst. Und Kunst unterlag noch nie einem Zwang zum Realismus. Ich möchte Petra hier wirklich kein reaktionäres Kunstverständnis unterstellen. Wahrscheinlich war ihr diese Konsequenz ihres Arguments gar nicht klar. Wolfenstein darf den Faschismus, auch die konkret historische deutsche Spielart, in einen völlig anderen Kontext stellen, ohne dadurch den Schutz von § 86.3 Strafgesetzbuch zu riskieren. Um genau zu sein, Verfremdung ist eine der wichtigsten semiotischen Techniken der Kunst, andere, überraschende Zusammenhänge herzustellen, um so Kenntlichkeit herzustellen oder Fragen aufzuwerfen. Laserkraftwerk, Panzerhunde, Kampfroboter sind also möglicherweise keine Argumente gegen die Freigabe. Sie sind vielleicht gute Gründe für die Freigabe, weil in ihnen die Entmenschlichung des Faschismus aufgegriffen wird und der Kunstanspruch im Werk sichtbar. Es wird also in die Argumentation ein Satz eingeschmuggelt, der oberflächlich vernünftig wirkt. Ein Computerspiel ist keine Dokumentation. Und dieser zweifellos richtige Satz wird dann dazu genutzt, etwas völlig anderes zu begründen, nämlich dass Games auch als Kunstform nicht dem Schutz des Paragraphen 86.3 unterliegen sollen. Es wird ein Unterschied aufgeworfen, der klar existiert, aber dieser Unterschied alleine ist noch kein Argument. Man muss den Unterschied einordnen und das tut Petra nicht, beziehungsweise sie macht da einen Fehler. Sie verschiebt Zuordnungen, unterstellt eine Dokumentationspflicht von Kunst, sieht die dann zu Recht als nicht erfüllt an und kommt aufgrund einer falschen Voraussetzung zu einem falschen Schluss. Richtig ist, dass eine Doku sich an die historische Wahrheit zu halten hat. Wenn Wolfenstein eine Doku sein wollte, müsste man der die Freigabe verweigern. Aber Wolfenstein will keine Doku sein und ist keine. Das Werk gehört zur Kunstform Spiel und ist als Kunstform zu behandeln, die keinerlei Dokumentationspflicht unterliegt. Oder glaubt hier einer, Picassos Guernica müsse nach seiner Historizität bewertet werden? Die richtige Form, sich mit einer Kunstform auseinanderzusetzen, ist die Ästhetik. Jede Einordnung des Gebrauchs verfassungsfeindlicher Symbole muss in ihrem Rahmen erfolgen. Und genau das leistet Petra eben nicht. Stattdessen, Zitat, die Landesmedienanstalt fürchtete, mit der Regelung seien Schleusen geöffnet worden, die sich nur schwer wieder schließen ließen. Einer ihrer Direktoren, Thomas Fuchs, prophezeite, dass sich die USK mittelfristig nicht auf pädagogisch wertvolle Spiele beschränken wird. Wir werden in einigen Monaten darüber reden, ob wir Ego-Shooter mit Hakenkreuzen in Deutschland zulassen. Er sollte Recht behalten. Zitat Ende. Wo genau ist das ein Argument? Was ein Direktor einer Landesmedienanstalt meint, ist seine Privatmeinung und sagt nichts über die Frage aus, ob es eventuell ästhetisch gut begründbar ist, einen First-Person-Shooter unter die Sozialadäquanz zu stellen. Denn auch für diese gilt das Einzelfallgebot, das einen Rechtsstaat nun mal ausmacht. Dass er Recht behalten würde, war vorhersehbar, aber wo genau ist das Problem? Wo genau wird den Bestimmungen des Strafrechts zuwidergehandelt? Wo genau ist der Nachweis erfolgt, dass First-Person-Shooter-Games prinzipiell nicht sozial adäquat sein können? Wo ist der Link auf diesen kunstwissenschaftlichen Nachweis? Hier wird ein Scheinproblem behauptet. Die nach wie vor öffentlichkeitswirksame und weit verbreitete Ranküne gegen Shooter wird umgemünzt in reflexhafte Ablehnung. Es wird als undenkbar vorausgesetzt, dass auch Shooter Kunstfreiheit oder Sozialadäquanz für sich reklamieren können. Aber nicht am Einzelfall festgemachte Ablehnung von Menschen oder ihren Erzeugnissen ist, das muss man ja nicht weiter erläutern, hochproblematisch. Nein, ich möchte Petra hier gar nichts unterstellen. Aber ihr Argument versucht, ein ganzes Genre durch Schuld via Assoziation aus dem Kunstdiskurs auszuklammern. Und das ist intellektuell ehrlicherweise nicht haltbar. Genauso wenig wie ein ganzes Genre Menschen zu Massenmördern machen kann, kann ihm der Kunstanspruch verweigert werden. Doom wurde in die Library of Congress aufgenommen, als signifikantes Werk der Kultur, nicht als Dokumentation. Im weiteren Verlauf ihrer GameStar-Kolumne zählt Petra jene drei Titel auf, die von der USK seither durchgewunken wurden. Zu Attentat und Darkest of Times schreibt sie dann: Beides sind bedächtig und sensibel erzählte Werke, die sich eng an historische Abläufe halten und fast schon als Serious Game durchgehen. Zitat Ende, und gesteht ihnen mit dieser Argumentation ein Recht auf Hakenkreuz-Darstellung durchaus zu. Anders sieht das mit Wolfenstein 2 aus. Spätestens jetzt ist klar, schreit sie, die USK hat kein Problem mehr damit, wenn fiktive Nazi-Paralleluniversen in einem maximal brutalen Ego-Shooter zum Einsatz kommen, gerne auch aus Virtual-Reality-Perspektive. Und solchen Spielen, stellt sie im Folgenden klar, würde sie dieses Recht gerne verweigern. Entscheidend soll es also sein, mit der Thematik sensibel umzugehen, bedächtig zu erzählen, sich durch Historizität zumindest in die Nähe von Serious Games zu begeben, als sei das eine klar definierte, rechtlich anwendbare Kategorie. Jetzt möchte auch ich im Ernst nicht behaupten, dass Wolfenstein ein bedächtig und sensibel erzähltes Werk ist. Muss ich aber auch gar nicht. Denn auch hier unterliegt Petra einem Fehlschluss. Ein legitimer, also vom Gesetz gedeckter Umgang mit dem Thema erfordert nicht zwingend sensible semiotische Mittel. Ich kann mit dem Dritten Reich polemisch umgehen, brutal. Ich kann mich darüber lustig machen und es sogar wie Charlie Chaplin veralbern. Ich kann es zum Splatterfest machen oder zum grotesken Musical. Schon mal den Welterfolg The Producers gesehen? Ich muss nicht leise sein. Faschismus muss man nicht auf Zehenspitzen begegnen. Weder im Leben noch in der Kunst. Der Knüppel und sogar schwerere Waffen sind angemessene Reaktionsmittel. Sensibilität wird auch vom Paragraphen 86.3 gar nicht gefordert. Bedächtigkeit kommt da ebenfalls nicht vor. Hier werden ästhetische Kriterien durch die Hintertür eingefordert, die der Gesetzgeber gar nicht kennt. Im Strafgesetzbuch steht nicht sensible Kunst, sondern schlicht Kunst. In der Folge erkennt Petra dann durchaus die Einzelfallrechtsprechung unserer Rechtsordnung an, unterstellt diese dann aber sofort ihren, siehe oben, fragwürdigen Vorbehalten. Zitat: Auch wenn es sich stets um Einzelfallprüfungen handelt, halte ich Nazi-Symbole in Videospielen weiterhin für falsch und allenfalls in absoluten Ausnahmefällen für zulässig. Ja, Paragraph 86.3 behandelt Ausnahmen. Warum für Games dann absolute Ausnahmen eingefordert werden und wie diese juristisch von normalen Ausnahmen zu trennen seien, darüber schweigt sie wieder. Lieber nimmt sie sich der Argumente der Gegenseite an. Zitat: Zum Beispiel ist es geradezu abenteuerlich, reflexhaft gleiche Regeln für Film, TV und Spiele zu fordern. Spiele sind interaktiv, immer öfter multiplayerfähig und beschäftigen uns zuweilen für Wochen, Monate, teils Jahre. Zitat Ende. Das sind also drei Argumente, die einen Unterschied in der rechtlichen Behandlung begründen sollen. Nehmen wir uns die mal etwas sorgfältiger zur Brust. Argument 1: Spiele sind interaktiv. Das ist ohne Zweifel richtig. Nicht richtig ist es aber, dass deshalb für Spiele und Film notwendigerweise andere Regeln bei der Beurteilung der Sozialadäquanz vorliegen müssen. Dazu müssten die rezeptionellen Unterschiede zwischen Game und anderen Kunstformen erst einmal empirisch belegt, kategorisiert und in ihrer Wirkung beschrieben sein. Diese Nachweise existieren noch nicht umfänglich, aber sie sind auch nicht existent. Petra zitiert sie nicht, bemüht sich um keinerlei Beleg dafür, dass ihr Argument tatsächlich wissenschaftlich nachweisbare Folgen für die Beurteilung von hakenkreuzenden Games hätte. Dies allerdings wäre ihre Pflicht gewesen. Prinzipiell müssen Games nämlich tatsächlich rechtlich gleich mit anderen Kunstformen behandelt werden. Jede Unterscheidung in der rechtlichen Ordnung muss, so funktioniert nun mal ein Rechtsstaat wie der unsere, sehr gut begründet sein. Nicht die Forderung der Gleichbehandlung muss also den Nachweis für die Voraussetzung der Gleichbehandlung liefern. In der wissenschaftlich-empirischen Begründungspflicht sind diejenigen, die eine Ungleichbehandlung fordern. Die bleibt Petra schuldig, weil es diesen Beleg auch empirisch, Stand jetzt, nicht gibt. Argument 2: Spiele sind multiplayerfähig. Das bislang einzige eingereichte Multiplayer-Spiel mit Hakenkreuzen, Postscriptum, wurde nicht freigegeben. So etwas nennt sich Spruchpraxis und genau die hat Petra in diesem Fall ignoriert. Ihr zweites Argument ist also keines. Oder wenn, dann ist es eines für die verantwortungsbewusste Spruchpraxis der USK. Argument 3: Spiele beschäftigen uns viel länger als Filme. Das Argument hat sie ja hier oben 2018 auch schon angeführt. Jetzt tun wir mal so, als wäre das immer so. Was ich bestreiten möchte, die Serie Holocaust war insgesamt 7 Stunden lang und beschäftigt hat sich die Gesellschaft damit damals über Monate. Ich war dabei. Aber nur um das mal nicht im Konjunktiv durchspielen zu müssen, gelte jetzt mal dieser Satz: Spiele beschäftigen uns länger als andere Kunstformen, die verfassungsfeindliche Symbole darstellen. Das bedeutet zunächst einmal, dass die Expositionszeit, also die Zeitspanne, in der man der Darstellung von Hakenkreuzen ausgesetzt ist, erhöht wird. Dies dürfte statistisch im Schnitt stimmen, allerdings gibt es da natürlich wieder von Werk zu Werk große Unterschiede. Ich kann in einer Filmserie von 15 Stunden das Hakenkreuz einmal für 2 Sekunden im Wind wehen lassen und in einem Game von 20 Minuten das Hakenkreuz als dauernd sichtbares Hintergrundbild definieren. Im Einzelfall, und um den geht es ja, sagt also die Länge eher wenig aus. Und das geht natürlich auch umgekehrt. In der alten Spruchpraxis der USK würde ein 60-stündiges Game, in dem eine halbe Sekunde lang die Nazi-Flagge zu sehen ist, nicht freigegeben. Eine Dokumentation über die Reichsparteitage aber schon. Wie Petra diesen Widerspruch in ihrer Argumentation auflösen will, das verrät sie nicht. Noch weniger sagt sie aus, wenn man die Unterstellung anzweifelt, dass die Dauer der Exposition die Ansteckungsgefahr erhöht. Ich kenne keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass 4 Stunden Hakenkreuz anschauen mehr Leute zu Nazis macht als 1 Stunde oder 1 Minute. Auch hier wäre ich für Belege dankbar gewesen. Was allerdings sicher einen Einfluss hat, ist Kontext. Wie wird das Hakenkreuz innerhalb des Werks eingeordnet? Wie wird die faschistische Ideologie eingeordnet? Wie werden im interaktiven Fall die eigenen Spielmöglichkeiten zum dargestellten Faschismus eingeordnet? Welches edle System konfrontiert den Spieler und tritt ihm als Gegner gegenüber? Und welche Möglichkeiten besitzt der Spieler, um diesem Gegner zu begegnen? Es sind diese Fragen, deren Antworten darüber bestimmen, ob die Auseinandersetzung mit dem Faschismus gelingt oder nicht. Auch darüber lässt sich sicher trefflich von Einzelfall zu Einzelfall streiten. Aber genau diese Auseinandersetzung fehlt Petra auch im weiteren Verlauf ihrer Kolumne nur extrem verkürzt, indem sie auf die Faszination der Bösewichter im Storytelling verweist. Mit dem Argument allerdings könnte man auch Star Wars oder James Bond aus den Regalen nehmen. Beide nutzen faschistische Zeichensprache noch und nöcher. Dass da keine Hakenkreuze dabei sind, liegt am Setting, nicht an der Thematik. Auch ihr Verweis auf die massenhafte Nutzung von Hakenkreuzen zur medialen Verkaufsoptimierung von Stern über Spiegel bis NTV und Guido Knopp zielt ins Leere. Es ist beinahe so, als wolle sie dem Game als Kunstform etwas prinzipiell verbieten, weil andere mediale Formate ihre Freiheit missbraucht haben. Aber erstens belegt sie auch diesen Missbrauch nicht wirklich, zumindest nicht im juristischen Sinne, und nur der ergebe in dieser Diskussion halbwegs Sinn. Die persönlichen Missbrauchsmaßstäbe von Petra sind für sie wichtig, können aber keine Einordnung im Sinne eines allgemeinen Rechtsfriedens begründen. Der Umstand, dass Hakenkreuze offensichtlich einen pornografischen und damit auch ökonomischen Effekt haben, ist natürlich sehr bedauerlich, bedenklich sogar, lässt sich aber durch Tabuisierung erfahrungsgemäß ohnehin nicht bekämpfen. Und wenn man diese Maßnahme ergriffe, dann müsste sie alle Medien treffen, nicht nur Games. Ich bin mir nicht sicher, ob Petra das wirklich meint. Und zweitens wäre das so, als würde man mich prophylaktisch einsperren, weil mein großer Bruder ein Kleptomane ist. Das ist mein Beispiel, ich habe keinen großen Bruder. Ein prophylaktischer Ausschluss aus der Sozialadäquanz, das ist genau, was dem Game über Jahrzehnte passiert ist. Und um das klar zu sagen, das war der Skandal. Die Aufhebung dieses Ausschlusses hat den Skandal beendet. All diese Ungenauigkeiten, Verschiebungen, Assoziationen, derer sich Petra reichlich bedient, lassen mich vermuten, sie ahnt es selbst, dass sie ihre Argumente syllogistisch korrekt wohl nie über die Ziellinie retten könnte. Warum belegt sie nichts? Warum reicht keine Schlussfolgerung ins zweite oder dritte Untergeschoss einer Argumentationskette? Warum verschiebt sie unauffällig ästhetische Ansprüche einer Kunstform, der Dokumentation, in eine andere, nämlich das Spiel? Warum die ständigen Kategorienwechsel? Am Ende beklagt die Kolumne dann den Abstumpfungseffekt gegen Gewalt, auf den unsere Gesellschaft noch keine Antwort gefunden hat. Dieser Abstumpfungseffekt ist belegt, hat aber mit Hakenkreuzen primär erstmal nichts zu tun. Gewalt hat es immer gegeben, vor dem Dritten Reich, während und auch danach. Neu ist die mediale Dauerpräsenz und ja, die ist auch durchaus beklagenswert. Und da ergäbe auch nach meinem Dafürhalten eine juristische Neubewertung, dann aber bitte aller Medien und Kunstformen durchaus mal Sinn. Aber daran ändert sich eben nichts, wenn singulär Computerspiele aus einer allgemeinen Rechtsprechung ausgenommen werden. Zumal diese Ausnahme dann nur gewalthaltige Spiele beträfe, die den deutschen Faschismus zum Setting nehmen. Das sind, siehe die Statistik der USK, nur ein verschwindend geringer Prozentsatz aller Spiele. 4 in einem Jahr, um genau zu sein. Von denen eines nicht freigegeben wurde und 2 selbst von Petra den Passierschein bekommen haben. Die Sozialadäquanzklausel ist zur Lösung der Frage der Gewaltdarstellung in Medien die denkbar ungeeignetste Waffe. An Hakenkreuz in den Medien sind wir längst gewöhnt. Dieser Schockeffekt existiert nicht mehr und nur noch sehr verdächtige Menschen kriegen erogenen Juckreiz, wenn sie das Symbol sehen. Diese Abstumpfung mag man bedauern, ändern kann man sie nicht mehr. Was aber absolut keinen Sinn ergibt, ist, Spielen höhere Hürden in den Weg zu stellen, sich gegen den wieder wachsenden Faschismus zu positionieren, als sie anderen Kunstformen begegnen. Das Thema Drittes Reich muss Games genauso zur Auseinandersetzung offenstehen wie anderen Kunstformen. Einer Sonderbehandlung, mir ist der historische Hintergrund des Wortes bewusst, fehlt es schlicht an einer empirisch nachvollziehbaren Grundlage. Von der juristischen ganz zu schweigen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.